Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts. Normalerweise sitze ich hier mit meinem Mann, Dr. Volker Manns, der jetzt in Zukunft auch wieder mehr hier sichtbar sein wird und mehr mitreden wird. Es hat sich jetzt durch diese Urlaubszeit einfach so ergeben. Was wir beide zusammen machen, ist auf jeden Fall, uns um das Thema Abnehmen zu kümmern, uns damit zu beschäftigen, seit vielen, vielen Jahren schon. Und das machen wir vor allem in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem SC-Ernährungsinstitut. Ja, wo wir Menschen jeden Tag zu einer dauerhaften, effektiven und gesunden Abnahme verhelfen. Und hier im Podcast teilen wir alles Mögliche an wichtigen Tipps und Tricks und Erfahrungen rund um das Thema. Und heute bin ich alleine hier, weil ihr wartet auf die zweite Folge zum Thema Schilddrüse. Die habe ich euch versprochen. Es wurden jetzt zwei andere Folgen dazwischen geschoben. Aber jetzt kommt sie und zwar teile ich mit euch praktische Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr ja vor allem in einer Schilddrüsenunterfunktion seid. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser spannenden Folge. Und bevor es jetzt losgeht, habe ich hier noch einen kleinen Reminder. Und zwar, dass am 3. September unser Online-Coaching, also speziell, was ich auch anbiete, das Hormon-Balance-Coaching, startet, speziell für Frauen, wo es um alle Themen geht, die mit unserem Hormonsystem zu tun haben, also sei es die Schilddrüse, sei es Nebenniere, sei es Insulin, Blutzucker, auch Sexualhormone, Wechseljahre, all das spielt eine Rolle und wie das eben, wie wir da unser Hormonsystem wieder vielschichtig in Balance bringen können, um endlich erfolgreich abzunehmen. Also es geht auch darum, Abnehmblockaden in der Hinsicht aufzulösen. Und wie gesagt, wir arbeiten da ganzheitlich, sowohl bezogen auf Ernährung, Bewegung, aber auch was das Mindset angeht. Also wir gehen da auch eine tiefe Ebene in dem Coaching. Es geht 4 Monate. Es ist wirklich super, super spannend, auch super erfolgreich. Es ist jetzt im zweiten Jahr, läuft es jetzt. Und wenn ihr da noch Interesse habt, meldet euch gerne per E-Mail bei mir. Dann schicke ich euch da gerne weitere Informationen zu. Wenn ihr da am 3. September, und das wird der letzte Start in diesem Jahr auf jeden Fall auch sein, wenn ihr da noch dabei sein möchtet. Und nutzt den Herbst, ja. Der Herbst ist so ein bisschen ja eine Zeit, wo man auch viel zu Hause ist. Und dieses Programm ist wirklich super, um jetzt zwischen Sommer und Weihnachten wirklich sich nochmal um sich zu kümmern, um gesunde Routinen zu starten, um einfach nochmal aufzuräumen und den Körper in die ganze Kraft und Gesundheit zu bringen, sodass ihr dann das Weihnachtsfest dann im Dezember auch richtig genießen könnt. Also meldet euch super gerne bei mir. So, und jetzt starten wir in das Thema Schilddrüse. Und alle die jetzt erst eingestiegen sind, würde ich euch wirklich ans Herz legen, den ersten Teil von dieser Schilddrüsenreihe quasi zu hören, weil ich da erklärt habe, was die Schilddrüse macht, wie man eine Schilddrüsenunterfunktion, was die ausmacht, wie man das auch für sich erkennen kann. Wir sprechen auch ein bisschen über Hashimoto, aber auch ganz wichtig über Blutwerte und was oft, sage ich mal, beim klassischen Arztbesuch schief läuft. Ja, also wieder Werte, sage ich mal, dass zum Beispiel nicht alle Werte so in der Gänze bestimmt werden. Und worauf man da einfach als Laie, sage ich mal, gerade wenn ihr Symptome habt und das Gefühl habt, es stimmt was nicht mit euch, worauf ihr da achten dürft. Also hört da gerne nochmal in diese erste Folge rein. Heute geht es jetzt wirklich nochmal um praktische Tipps. Und da möchte ich gerne mal mit typischen Szenen einsteigen, die ich immer wieder von Kunden, Kundinnen auch höre. Nämlich zum Beispiel, dass die Kunden zu uns kommen, sagen, ihnen geht's überhaupt nicht gut. Sie haben das Gefühl, der Stoffwechsel läuft viel langsamer. Und sie haben das Gefühl, irgendwie irgendwas stimmt nicht mit der Schilddrüse oder so. Aber der Arzt sagt einfach, nö, selbst wenn die eine Schilddrüsenunterfunktion haben und Medikamente nehmen, der Arzt sagt, dass sie sind gut eingestellt, obwohl es ihnen nicht gut geht, ja, obwohl trotzdem Symptome da sind. Und das ist für viele ganz, ganz frustrierend. Manche hören auch wirklich, dass sie sich die Symptome nur einbilden. Vielleicht kennst du das auch, weil ja die Blutwerte alle in der Norm sind, ja, weil die Blutwerte laut Arzt alle in Ordnung sind, alle in der Norm, alle im Referenzbereich und dass diese Symptome ja eine Einbildung ist. Und das ist natürlich total frustrierend. Das ist auch ein Riesenproblem, weil man dadurch ja das Gefühl so für den eigenen Körper verliert. Also wenn ihr das Gefühl wirklich habt, es stimmt was nicht und ihr fühlt euch nicht gut, dann lasst euch nicht einreden, dass das eingebildet ist, weil ihr seid der Experte für euren Körper, ne? Ihr wisst das am besten und es ist schade, weil man dadurch, wenn man dann immer wieder hört, nein, das stimmt nicht oder das kann nicht sein oder so, dann verliert man halt auch immer mehr den Kontakt. viele hören auch, dass zum Beispiel, dann wird nur der TSH-Wert kontrolliert. Das kennen viele, sonst hört nochmal in die andere Folge rein. Aber dieser TSH, das ist was, was standardmäßig in der Stufendiagnostik kontrolliert wird. Und da hören viele, der ist super und trotzdem hast du Symptome wie, dass es dir ständig kalt ist, dass dein Stoffwechsel träge ist, dass du den ganzen Tag sehr müde bist. Aber auch da nimmt der Arzt das dann nicht ernst, weil der TSH ja okay ist, ne? Genau, und was ich auch oft höre, dass sich zwar irgendwie die Blutwerte schon ein bisschen verbessert haben mit der Schilddrüsenmedikation, also dass man vielleicht L-Tyroxin, vielleicht sogar auch Tybon bekommen hat, aber dass die Beschwerden geblieben sind, ja. Also letztlich geht's immer darum, irgendwie werden wir vielleicht behandelt auch schon vom Arzt oder auch noch nicht, aber uns geht's einfach noch nicht wirklich gut. Und jetzt ist ja die Frage, warum ist das so, ja, wie kommt es dazu, wie kann das sein, dass das passiert? Und der erste Punkt ist, dass natürlich Blutwerte immer nur eine Momentaufnahme sind. Auch dazu haben wir mal in der Podcast-Folge mehr gesprochen, wo wir darüber gesprochen haben, was die Blutwerte über unseren Abnehmerfolg erfahren. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Die Folgen, alle, die ich jetzt auch erwähne, die verlinken wir auch unten in den Shownotes. Das bedeutet aber, die Blutwerte sind eine Momentaufnahme. Das bedeutet, dass die Schilddrüse, die reagiert teilweise auch sehr stark zyklus- und stressabhängig. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns immer 100% auf diese eine Momentaufnahme dann so verlassen können. Ja, wenn die Werte dann gerade vielleicht okay sind, kann es sein, dass es uns trotzdem nicht gut geht, weil das vielleicht, wie gesagt, nur eine Momentaufnahme waren und im Schnitt sind die Schilddrüsenwerte einfach schlechter, als jetzt auf diesem einen Blutbild zu sehen war. Gerade bei Hashimoto ist das natürlich auch ein großes Problem, weil die Schilddrüse da ja oft sehr schwankt, ne? Von einer starken Unterfunktion in eine Überfunktion. Und das ist ja gerade das Problem bei Hashimoto. Das heißt, auch da kann es sein, dass man es gar nicht gut erkennen kann, alleine so an den Schilddrüsenwerten. Dann ist ja das Problem, und das ist auch in der anderen Folge nochmal sehr ausführlich besprochen, dass der TSH alleine nicht aussagekräftig ist. Also grundsätzlich gilt ja, je höher der TSH ist, desto weniger Schilddrüsenhormone sind im Körper vorhanden. Davon geht jetzt erstmal jeder Hausarzt aus. Weil, was bedeutet, wenn der TSH hoch ist, das ist ja ein Hormon der Hypophyse, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Hypophyse ganz laut schreit. Je höher der TSH, desto lauter schreit die Hypophyse nach mehr Schilddrüsenhormonen. In der Folge misst der Körper also, dass sie zu niedrig sind. Ja, also ein hoher TSH bedeutet immer zu wenig, zu niedrige Schilddrüsenhormone. Wenn der TSH im Gegenzug niedrig ist, dann flüstert die Hypophyse nur noch. Das bedeutet, scheint genug Schilddrüsenhormone da zu sein, sonst müsste die Hypophyse nicht nur flüstern. Aber Vorsicht, und hier ist jetzt ein Stolperstein, denn man kann auch einen sehr niedrigen TSH haben und trotzdem an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden. Denn der TSH kann auch supprimiert sein. Also das ist ganz wichtig, weil es kann sein, dass ihr fühlt euch schlecht, ihr habt das Gefühl, es ist was an der Schilddrüse und jetzt kontrolliert der Arzt euren TSH und der ist aber ganz niedrig. Das heißt, der Hausarzt geht davon aus, es liegt keine Schilddrüsenunterfunktion vor. Letztlich kann es aber sein, dass der TSH auch nur niedrig ist, weil der eben supprimiert ist, weil auch die Hypophyse gestört werden kann in ihrer Funktion, kann man so sagen. Zum Beispiel durch hohe Cortisolwerte, durch eine sehr stark belastete Nebenniere, durch hohe Cortisolwerte oder durch auch akuten chronischen Stress kann es dazu kommen, dass die Hypophyse mit dem TSH nicht so funktioniert, wie sie sollte. Auch sehr hohe Dosen L-Tyroxin können zum Beispiel dazu führen, dass, also L-Tyroxin ist ja T4, dass mein TSH sehr niedrig ist, was erstmal gut ist, weil wir haben dann ja von außen auch viel T4 zugeführt, aber vielleicht funktioniert die Umwandlung in T3, also in das andere Schilddrüsenhormon, gar nicht richtig. Und das heißt, wir können trotzdem in der Unterfunktion sein, obwohl wir viel L-Tyroxin nehmen und der TSH niedrig ist. Und natürlich können auch andere Erkrankungen wie Infektionen, chronische Entzündungserkrankungen, aber auch ein Blutzuckerthema kann dazu führen, dass der TSH supprimiert ist, also niedriger ist als er eigentlich sollte bei entsprechenden Schilddrüsenwerten. Das heißt, hier auch nochmal der Reminder, wichtig beim Arzt immer darauf zu achten, dass nicht nur der TSH bestimmt wird, sondern gleichzeitig auch mit die freien T3 und T4-Werte, weil dann habt ihr ein Bild und dann kann der Arzt auch wirklich sagen, oder auch ihr seht es, oder wenn ihr die Werte dann nochmal zu einem Experten bringt oder mir zum Beispiel mal zeigt, ob da, wie die Schilddrüse wirklich funktioniert, ja? So, die gute Nachricht ist, dass die Schilddrüsenfunktion wirklich zu 80% durch unsere Ernährung und unseren Lifestyle beeinflusst wird. Klar, ich hatte schon mal gesagt, es kann auch sein, dass man ein kleines Organ hat zum Beispiel, ja. Da ist ein Ultraschall, kann da Aufschluss geben. Dann ist es schwierig für die Schilddrüse entsprechend gut zu funktionieren. Aber auch dann können wir natürlich unsere Schilddrüse auch in ihrer kleinen Größe so unterstützen, dass sie besser funktioniert. Jetzt ist das große Problem, was viele Betroffenen erleben, ist, dass sie zum Arzt gehen. Viele natürlich auch mit Mehrgewicht, weil dieses Mehrgewicht ein klassisches Symptom auch von einer Schilddrüsenunterfunktion ist. Und der Arzt sagt dann einfach nur, naja, sie müssen einfach weniger essen und mehr Sport machen. Also diese Diskriminierung erfahren ja ganz viele, dass sie dann einfach alleine dastehen und einfach gesagt kriegen, weniger essen, mehr Sport. So, jetzt ist das aber bei einer Schilddrüsenunterfunktion so eine Aussage erstmal, gerade wenn es dann so umgesetzt wird, super kontraproduktiv, ja? Also absolut falsch, so vorzugehen. Warum ist das so? Wenn wir jetzt einfach anfangen, weniger zu essen oder auch wirklich in Mangelphasen gehen, dass wir wirklich uns unsere Kalorien sehr restriktieren, vielleicht in eine Monodiät gehen, also Lebensmittelgruppen aussparen und so weiter, dann fährt die Schilddrüse ganz automatisch den Stoffwechsel noch weiter so runter. Weil sie will uns ja schützen. Die Schilddrüse ist ja unser Gaspedal für unseren Energiestoffwechsel. Das verantwortet die ja quasi, ja, gerade das T3. Und wenn wir jetzt in Mangel gehen, also unsere Kalorien runterfahren, ist ja für den Körper gleich Notsituation. Natürlich fährt die Schilddrüse dadurch sogar weiter runter. Das heißt, wir verschlimmern sogar die Schilddrüsenunterfunktion. Und wenn wir dann essen, weil der Körper ja träge ist, dann gibt es den typischen Jojo-Effekt. Das bedeutet, je weniger wir essen, desto weniger Mikro- und Makronährstoffe sind verfügbar, die Schilddrüse aber super dringend für die Hormonproduktion braucht. Wie soll die Schilddrüse Hormone produzieren, wenn die entsprechenden Baustoffe wie Tyrosin, Eisen, Selen, Jod, aber auch Zink zum Beispiel, Vitamin A, also wenn diese ganzen Nährstoffe nicht da sind, wie soll die dann gut funktionieren? Eben auch dieser Transport von den Schilddrüsenhormonen dann zur Zielzelle wird eine Riesenherausforderung, weil diese Transportproteine und die erforderlichen Enzyme fehlen. Außerdem ist es so, wenn wir in einer Hungerphase sind und von jetzt auf gleich extreme Sporteinheiten machen, dann lässt das unser Stresshormon Cortisol steigen. Auch dazu haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ihr seht, mittlerweile sind da einige Podcast-Folgen von uns, also verlinken wir auch. Und was passiert dann? Wenn unser Cortisol steigt, wenn wir im Fight-of-Flight-Modus, im Überlebensmodus sind, bedeutet das, dass alle anderen Organe auch die Funktion drosseln, neben der Schilddrüse auch Verdauung, Immunsystem und so weiter, um Energie zu sparen. Und zwar zum Beispiel auch Leber und Darm. Und ihr habt ja gelernt in der ersten Podcast-Folge zum Thema Schilddrüse, dass Leber und Darm absolut entscheidende Organe für eine gute Schilddrüsenfunktion sind, weil sie die Umwandlung vom Speicherhormon T4 in das aktive Schilddrüsenhormon T3 verantworten. Und wenn wir natürlich, wenn durch Cortisol das runtergefahren wird, wird auch diese Umwandlung reduziert. Das bedeutet, diese einfache Aussage, einfach weniger essen und viel Sport machen, wenn das einfach so einfach umgesetzt wird, ist es super kontraproduktiv und wir fahren unsere Schilddrüse immer weiter runter. Das bedeutet, was kann man besser machen? Und das ist ja das, was ich euch heute mitgeben möchte. Also einmal kann man sich schon erstmal fragen, was sind vielleicht meine Ursachen von der Schilddrüsenunterfunktion vom Hashimoto und dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also das kann zum einen wirklich jahrelange Diäten, eine einseitige Ernährung sein, dass wir einfach starke Mikro- und Makronährstoffmängel haben und die Schilddrüse einfach gar nicht so funktionieren kann, weil die Baustoffe fehlen. Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht jahrelang Darmprobleme haben und deswegen die Umwandlung zum Beispiel von T3, T4 überhaupt nicht gut stattfinden kann. Es kann sein, dass wir generell in Hormonungleichgewicht zum Beispiel auch durch Wechseljahre gekommen sind, weswegen die Schilddrüse oder durch zum Beispiel eine jahrelange Stressbelastung, dass die Schilddrüse entsprechend runtergefahren hat. Dass wir vielleicht Extremsport gemacht haben, was den Körper einfach wirklich so stark in Fight or Flight gebracht hat, dass auch da die Funktion runtergefahren wird, weil der Körper einfach, ja, einfach im Stress ist, ja. Es kann aber auch sein, dass wir Ja, zum Beispiel Lichtmangel. Ja, die Schilddrüse ist ein super lichtempfindliches Organ, was sehr stark auch nach dem Tag-Nacht-Rhythmus funktioniert, weil sie eben entsprechend die Schilddrüsenhormone natürlich am Tag besonders für unseren Stoffwechsel stark ausschüttet und dass auch sie da auch auf Licht reagiert. Und wenn wir natürlich den ganzen Tag immer nur drin sind, nicht an die frische Luft gehen, kein Tageslicht, kein Sonnenlicht abbekommen, ist es für die Schilddrüse auch sehr, sehr ungünstig. Aber auch gerade die Themen, die sehr stark auch mit Mehrgewicht zusammenhängen, wie zum Beispiel eine Insulinresistenz oder auch schon eine Diabetes Typ 2, fördert eine Schilddrüsenunterfunktion. Oder hier ist auch so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Also was war zuerst da? Erst die Insulinresistenz, dann die Schilddrüsenunterfunktion oder andersrum. Weil letztlich führen auch weniger Schilddrüsenhormone, wenn wir weniger Schilddrüsenhormone auch schon im Körper haben, zu weniger Insulinrezeptoren an der Zelle. Das heißt, das Insulin kann auch nicht mehr so gut wirken. Der Fettabbau ist dadurch ganz stark gehemmt. Genau, und auch bei Hashimoto finden wir oft einen gestörten Zuckerstoffwechsel. Und das verstärkt sich eben auch beides gegenseitig. Das heißt, wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, aber auch gleichzeitig wissen, wir haben Diabetes oder Insulinresistenz, sollten wir auch an der Baustelle unbedingt arbeiten. Denn wenn wir die verbessern, also da rauskommen, dann verbessert sich in der Regel auch immer unsere Schilddrüsenfunktion. Ein anderes Thema, genauso was mit Mehrgewicht zusammenhängt, ist die Leberbelastung, also die klassische Fettleber. Und da ja 60% von Speicherhormon T4 zu T3, zu unserem aktiven Schilddrüsenhormon, in der Leber umgewandelt werden, ist es natürlich super wichtig, dass die Leber gut funktioniert. Und wenn sie eben durch diese starke Belastung, also durch diese Fettleber, nicht optimal, nicht effizient arbeiten kann, dann kann das natürlich zusätzlich eine Schilddrüsenunterfunktion verstärken. Und auf der anderen Seite kann die Schilddrüsenunterfunktion aber wiederum auch die Leber schwächen. Das heißt, hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dieses Thema Fettleber anzugehen, also wirklich Fett zu reduzieren. Und das erkennt ihr eben an einem Viszeralfett. Also wenn ihr ein hohes Viszeralfett habt, mehr Gewicht, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr auch eine Fettleber habt zum Beispiel. Ja? Und das ist ganz wichtig, dieses Viszeral, dieses Organfett, dass das eben runtergeht. Und was ganz oft auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion dazu führt, die verstärkt, ist ein Gastrinmangel, also Magensäuremangel. Oft vertun sich Menschen, weil sie denken, sie haben Sodbrennen und hätten zu viel Magensäure und nehmen dann vielleicht sogar Säurehemmer oder Säureblocker, was eigentlich ungünstig ist, also nicht immer, aber häufig hat man auch Sodbrennen beim Magensäuremangel. Und das bedeutet, wenn wir einen Magensäuremangel haben, dass die Eiweißverdauung behindert wird, weil die Eiweiße im Magen gar nicht so gut aufgespalten werden und der Körper sie dann gar nicht aufnehmen kann. Und entsprechend ist es dann so, wenn wir natürlich keine Proteine aufspalten können, also wir essen ganz viel Protein, aber es kommt nicht an im Körper, dass auch natürlich da der wichtigste Baustoff für die Schilddrüsenhormone zum Beispiel fehlt, nämlich also Phenylalanin, die Aminosäure und dann Tyrosin. Und wenn die nicht da ist, dann kann die Schilddrüse entsprechend nicht die Hormone bauen, wie sie das braucht. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich um eine gute, ausgeglichene Magensäure zu kümmern. Und das können wir, indem wir Bitterstoffe zum Beispiel regelmäßig einbinden in unsere Ernährung. Den Apfelessig vor den Mahlzeiten, den wir immer empfehlen. Aber auch sowas wie HCL, also Betain-HCL zum Beispiel mit Pepsin, kann da zum Beispiel helfen, um die Magensäure zu unterstützen. Und dann kann auch dadurch die Schilddrüsenfunktion wieder besser werden, weil wenn wir wieder mehr Magensäure haben, selber produzieren, dann können die Eiweiße besser aufgespalten werden, das Eiweiß kommt im Körper an und ist als Baustoff für die Schilddrüse auch verfügbar. Also wichtig ist für mich nochmal dieses Thema, also dass generell die Sachen, die typischerweise mit Mehrgewicht, mit Adipositas einhergehen, ja, dass die auch eigentlich ja meist immer auch eine Schilddrüsenunterfunktion entweder dazu führen, die bedingen, da ist einfach ein hohes Risiko, ja, dass man auch in der Schilddrüsenunterfunktion landet, einfach weil dieses Mehrgewicht, dieses Übergewicht, und das ist mir auch nochmal wichtig, Übergewicht ist kein simples, einfaches Lifestyle-Phänomen, was man einfach, wie eben so gesagt, einfach weniger essen, mehr Sport irgendwie los wird, weil letztlich ist ist meistens wirklich eine sehr komplexe chronische Erkrankung des Stoffwechsels, die sich auch auf unterschiedlichen Ebenen zeigt. Deswegen spricht man ja auch am Ende vom metabolischen Syndrom. Was diese Stoffwechselerkrankung eben zusammenfasst, das zeigt sich eben in erhöhten Blutfettwerten, in einem erhöhten Blutdruck, in einem hohen Blutzucker und meist eben dann auch in der Fettleber, in der Insulinresistenz und eben auch in der Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, es geht schon darum, wirklich, wir müssen den Stoffwechsel wieder gesund machen, ja. Also der Stoffwechsel muss wieder gesund sein, dann können wir erfolgreich abnehmen, dann funktioniert auch unsere Schilddrüse wieder gut, dann geht auch die Fettleber weg, dann kann die Leber wieder gut funktionieren. Also das hängt ja alles zusammen, ja. Da greift ein Zahnrad in das andere und da müssen wir einfach ganzheitlich ran. Und ein Thema ist eben, die Schilddrüse da auch gut zu unterstützen. Was können wir also ganz konkret jetzt machen? Also erstmal ist natürlich, die Schilddrüse braucht die richtigen Nährstoffe für eine bessere Funktion. Ohne Baustoffe kann sie nicht arbeiten. Dann geht häufig mit einer Schilddrüsenunterfunktion, geht auch häufig mit einer chronisch stillen Entzündung im Körper einher. Also das kann sein durch das natürlich erhöhte Fettgewebe, durch das Viszeralfett. Das schüttet ja schon Entzündungsbotenstoffe auf, aber auch natürlich ein Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, was mit einer Entzündung der Schilddrüse einhergeht. Das heißt, Antioxidantien in der Ernährung sind super, super wichtig. Dann super wichtig, die Fettleber zu reduzieren, weil eben dann die Leber wieder entsprechend diese Umwandlung einfach da, dass das gut stattfinden kann, eine Darmgesundheit sich darum zu kümmern und dass man eben diese Insulinresistenz auch los wird. Wir gehen jetzt nochmal, um das konkreter zu machen, in dieses Drei-Schritte-System, was ich schon im ersten Podcast vorgestellt hatte. Weil wenn wir den drei Schritten nachgehen, also erstmal, der erste Schritt ist immer, es müssen Schilddrüsenhormone in der Schilddrüse überhaupt gebildet werden, T3 und T4, das ist der erste Schritt. Dann muss T4 umgewandelt werden in Darm und Leber, das ist der zweite Schritt, der funktionieren muss. Und der dritte Schritt ist, dass der Transport dann von dem aktiven Schilddrüsenhormon von T3 zu und in die Zelle gut funktionieren muss. Und wir schauen uns jetzt die drei Schritte an und zu jedem Schritt gebe ich euch Tipps, die ihr dann umsetzen könnt. Also, erster Schritt, dass entsprechend gute Schilddrüsenhormone ausreichend in der Schilddrüse überhaupt gebildet werden. Ist Stressmanagement ein ganz großes Thema, hatte ich eben schon mal gesagt, mit dem Cortisol. Wenn unser Körper im Fight or Flight ist, wird die Funktion runtergefahren. Das heißt, und ich weiß, viele können es nicht hören, aber Stressmanagement ist super, super wichtig. Dann, was ich auch schon angesprochen habe, ausreichend Tageslicht und Sonne. Schaut, dass ihr jeden Tag wirklich ans Tageslicht geht. Auch wenn ihr im Homeoffice seid, macht einen Spaziergang, möglichst bei Sonnenlicht. Eure Schilddrüse ist wirklich sehr, sehr lichtempfindlich und die Hormonproduktion wird angeregt durch Sonnenlicht. Ja, weil die sehr stark auf den Biorhythmus, auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus auch reagiert. Also tut eurer Schilddrüse das Gute, dass ihr da wirklich raus an die frische Luft, an die Sonne geht. Dann haltet keine langen Hungerphasen, ja, also kein Intervallfasten, was länger als ja maximal 12 bis 14 Stunden geht, ja, das ist das Maximum. Also wir empfehlen Fasten über Nacht, 12 Stunden Nachtfasten ist super. Je nachdem, wie es euch damit geht, ist auch bis 14 Stunden Fasten mal okay, aber länger nicht. Das heißt, auch nach dem Aufstehen schaut, dass ihr frühstückt und direkt dem Körper die Energie und die Baustoffe gebt, die er braucht. Das heißt, auch regelmäßige Mahlzeiten, wie wir sie auch immer empfehlen, sind super wichtig, auch für die Schilddrüse. Dann schaut, dass die Schilddrüse wirklich, dass ihr euch ausgewogen ernährt mit allen Mikro- und Makronährstoffen, dass die Schilddrüse da alle Grundstoffe hat. Die braucht wirklich viele Proteine, um gut zu funktionieren. Das heißt, da 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist wichtig. Proteine, Proteine, Proteine für die Schilddrüse absolut entscheidend. Ohne kann sie nicht funktionieren. Wir brauchen aber natürlich auch ausreichend eisenhaltige Lebensmittel und auch so eine Jodzufuhr entsprechend. Ja, also da gibt es zum Beispiel, das finde ich, also es lässt sich natürlich über Meersalz wegen der Mikroplastikbelastung streiten, aber also es gibt ein gutes Meersalz mit natürlichem Jodanteil und das ist ja, oft haben wir ja nur das synthetische Jod, also dieses typische Salz mit Jod, das ist meist synthetisches Jod und es gibt beim Aldi Süd neu dieses Meersalz mit natürlichem Jod, mit Jodalgen. Das kann ich wirklich auch empfehlen, um einfach diese Jodzufuhr zu unterstützen, weil Jod ist ganz wichtig für die Schilddrüse, dass ihr das zum Beispiel einbindet oder zum Beispiel auch Selen in Form von Paranüssen, ja, dass ihr die regelmäßig zum Beispiel einbindet. Diese Paranüsse, dieses Selen ist auch gerade wichtig für die Umwandlung in Darm und Leber und damit kommen wir auch schon zu Schritt Nummer 2, nämlich, dass diese Umwandlung gut funktioniert. in Leber und Darm von eben T4 zu T3. Das bedeutet, wie kann das gut funktionieren? Wie sieht eine darmgesunde Ernährung und eine leberfreundliche Ernährung aus? Also da, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, hört euch auch gerne nochmal die Podcast-Folge zu darmgesunder Ernährung an, zu Tipps für die Darmgesundheit, weil das eben auch ganz, ganz wichtig ist. Aber um das zusammenzufassen, regelmäßige kleinere Mahlzeiten, die den Magen-Darm-Trakt entlasten. Das heißt auch schwer verdauliches Gemüse zum Beispiel gerne kochen. Wenn ihr Rohkost nicht gut vertragt, dann achtet drauf, dass ihr eher gedünstetes Gemüse esst, auch gerade am Abend vor der Nacht. Guckt, dass ihr täglich Bitterstoffe einbindet, wie zum Beispiel Löwenzahn, Mariendistel, aber auch ein Rucola-Salat, also zum Beispiel Mariendistel, Löwenzahn-Tee, aber auch Rucola-Salat ist gut, Chicorée, Radicchio, aber auch Radieschen sind zum Beispiel relativ bitter. Also probiert das einfach täglich einzubinden, weil das wirklich sehr, sehr gut ist. Zum einen für die Magensäureproduktion und damit entlastet ihr auch den Darm wiederum, aber eben auch für die Leber, ja, ganz wichtig. Dann stabiler Blutzucker ist entscheidend, ja, den Blutzucker stabil zu halten, weil jede Schwankung ist Stress für den Körper, vor allem auch für die Leber, weil die Leber dann ja in einem Blutzuckertief gefordert ist und arbeiten muss, um über Glykogenspeicher quasi den Blutzucker wieder stabil zu halten. Und dann hat sie keine Zeit für ihre eigentlichen Tagesaufgaben, wie zum Beispiel die Umwandlung von Schilddrüsenhormonen. Das heißt, guckt, dass ihr den Blutzucker stabil haltet. Genau, keine Ablenkung beim Essen, ja, also nehmt euch wirklich Zeit fürs Essen, kaut gut, weil das entlastet auch einfach den Darm, ja, auch dieses gute Kauen und mit Fokus beim Essen zu sein, dann kann der ganze Körper sich auch ganz anders auf die Aufnahme und Verwertung von den Lebensmitteln, von der Mahlzeit konzentrieren, als wenn ihr irgendwo anders seid mit dem Kopf. Achtet auf Hungersättigungsgefühl und natürlich, was auch für die Leber wichtig ist, möglichst wenig Medikamente, einfach weil alles muss ja entgiftet werden über die Leber, ne? Also ich meine mit, natürlich, wenn ihr Medikamente nehmen müsst, müsst ihr die nehmen, aber ich meine gerade dieses inflationäre Einnehmen von Kopfschmerztabletten oder so, dass man da ein bisschen mehr drauf achtet und versucht, das ein bisschen zu reduzieren, weil das eben die Leber belastet. Und auch Zucker, Alkohol, oxidierte Fette, Zusatzstoffe, das alles ist Arbeit für die Leber. Und je mehr Arbeit sie von uns von außen bekommt, desto weniger hat sie quasi Zeit für ihre alltäglichen Aufgaben, was so körperinterne Funktionen wie zum Beispiel der Schilddrüsenhormonstoffwechsel zum Beispiel angeht, ja. Natürlich ist auch ein darm- und leberfreundlicher Lebensstil beinhaltet immer auch Stressmanagement. Also ihr seht, es kommt hier schon wieder, weil natürlich der Darm super, super stressempfindlich auch ist. Aber auch ganz wichtig, regelmäßige Bewegung, ein guter Schlaf. Also darauf zu achten, das ist wirklich entscheidend. Und dann haben wir im dritten Schritt, also wir haben jetzt schon unterstützt, dass entsprechend Hormone produziert werden können. Wir haben unterstützt, dass Leber und Darm die Umwandlung gut stattfinden kann. Und jetzt ist der dritte Schritt, dass quasi die Schilddrüsenhormone jetzt in die Zielzelle müssen, um da die Energie entsprechend zu produzieren. Und für diese Reise zu diesen Zielzellen benötigen die aktiven Schilddrüsenhormone, also unser T3, benötigt Transportproteine, denn nur so können sie letztlich die Zellmembran ihrer Zielzellen durchqueren und ins Innere gelangen. Und da sind ca. 25 Schilddrüsenhormontransporter bekannt und nur ein ganz winziger kleiner Teil von aktiven Schilddrüsenhormonen zirkuliert wirklich frei im Blut. Ja, die meisten sind wirklich gebunden. Und für diesen Transport brauchen wir eben diese Schilddrüsentransportproteine und entsprechende Helfer, also sozusagen ein Treibstoff. Und das ist vor allem B-Vitamine, Vitamin A, Vitamin K und D3, aber auch eben essentielle Aminosäuren. Das bedeutet hier wieder die Proteine oder auch ergänzend durch Aminos zum Beispiel. Gesunde, gute Fette, ja auch eine Omega-3-Fettzufuhr, super wichtig. Entsprechend Mineralstoffe, Elektrolyte wie zum Beispiel Magnesium, Kalium, aber auch Zink braucht der Körper, ja, sonst kann das einfach nicht funktionieren. Genau. Und das sind quasi die drei Schritte. Ganz konkret, also ich kann natürlich jetzt ganz viele Lebensmittel, letztlich unverarbeitete Lebensmittel, viele Proteine, natürliche Lebensmittel, viel Gemüse ist natürlich entscheidend. Um jetzt nochmal rauszukristallisieren, was ihr wirklich mehr einbinden könnt, sind zum Beispiel Eier, weil Eier einfach solche Nährstoffbomben sind, ja. Also die bringen einfach so viele Vitamine, Mineralien, Antioxidantien, aber auch sowas wie Cholin, was super wichtig ist für auch diesen, dass die Schilddrüsenhormone entsprechend auch in den Zielzellen ankommen. Vitamin A, aber auch eben entsprechend die Proteine mit. Also Eier könnt ihr wirklich regelmäßig einbinden. Das tut euch einfach gut und der Schilddrüse. Genauso wie Knochenbrühe, ja. Also das hat ja schon, es hat einen Grund, warum die Oma schon früher lange die Knochen eingekocht hat, weil eine Knochenbrühe mit entsprechend ganz vielen wertvollen Mineralien, Vitaminen, aber auch hier sowas wie Glutamin, Kollagen, das sind einfach, die tun einfach auch zum Beispiel dem Darm extrem gut. Also mit einer Knochenbrühe regelmäßig könnt ihr da ganz, ganz viel richtig machen. Das heißt, ich zum Beispiel bestelle, weil ich die Knochen nicht selber einkochen möchte, beziehungsweise auch gar nicht die Zeit dafür habe, dass die so ewig lang dann hier zu Hause einkochen, kaufe ich Knochenbrühe fertig. Also es gibt ein Knochenbrühe-Pulver zum Beispiel von Lebenskraft pur, das finde ich sehr gut. Es gibt aber auch Knochenbrühe im Glas, zum Beispiel von Brox. Ich verlinke euch das beides mal, dann könnt ihr das mal schauen und dann könnt ihr das ganz einfach, ja, ihr könnt jeden Tag, also das ist zum Beispiel als eine Art Kur total gut, wenn ihr mal jeden Tag 200 Milliliter Knochenbrühe trinkt oder aber auch Knochenbrühe immer verwendet, wenn ihr zum Beispiel Soßen macht, wenn ihr eine Suppe macht, ja, ihr könnt es ja überall einbinden, auch diese Knochenbrühe. Also damit tut ihr euch auf ganz vielen Ebenen was richtig, richtig Gutes. Aber auch grünes Blattgemüse, weil die einfach sehr viele Antioxidantien haben. Also möglichst dunkel, also sowas wie Spinat, Rucola, Feldsalat, Grünkohl. Also alles, was so an grünem, dunklen Blattgemüse ist, das ist mega, mega nährstoffreich. Und auch in der Superfoods-Folge hatten wir schon davon gesprochen, dass gerade dieses grüne Blattgemüse einfach so eine hohe Nährstoffdichte hat. Und wir brauchen diese Antioxidantien, um möglichst das Entzündungsgeschehen im Körper generell einfach unten zu halten. Und das hilft dann eben, wie gesagt, auch wieder unserer Schilddrüse. Genau, also die drei Lebensmittel, die lasse ich euch nochmal hier. Einfach, dass ihr die guckt, wenn ihr die drei Sachen, Knochenbrühe, Eier, grünes Blattgemüse, regelmäßig einbindet, dann habt ihr schon eurer Schilddrüse ganz viel Gutes getan. Und wenn ihr da näher einsteigen wollt und wirklich konkret lernen wollt, Schritt für Schritt, wie ihr eure Schilddrüse wirklich stärken könnt, wie ihr die unterstützen könnt, dass die Schilddrüse besser läuft und damit vielleicht, also dann am Ende ja auch eure Abnahme besser läuft, ja, weil gute Schilddrüse bedeutet einfach auch eine bessere Gewichtsabnahme, das ist einfach so. Dann freue ich mich, wenn ihr euch zum Beispiel bei mir meldet fürs Hormon Balance Coaching, weil wir da ganz konkret drauf eingehen, Schritt für Schritt und daran arbeiten, ich euch an die Hand nehme, wir ganz eng zusammenarbeiten und vor allem auch den Ursachen für euren hormonellen Disbalancen da auf den Grund gehen. Also meldet euch da total gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich oder auch Volker, freuen wir uns beide mega über eine positive Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Amazon Music, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt eine ganz wunderschöne Woche. Macht's gut.